Liebe Sangha, heute ist der 13. September 2014 und wir haben uns in Johanneskirchen zu einem Tag der Achtsamkeit versammelt. Als ich im Mai von Thay die Dharma-Lampe bekommen habe, war das natürlich eine große Ehre für mich und auch eine Gelegenheit, Rückschau zu halten auf mein Leben, insbesondere natürlich auf mein spirituelles Leben. Und heute ist mein erster Vortrag seither. Und so habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht ganz schön, mit euch ein paar Erfahrungen zu teilen. Das meiste, was ich jetzt sage, habe ich irgendwann schon einmal gesagt, aber im Laufe von 10 Jahren, das meiste nur einmal. Das heißt, die meisten von euch haben nur einmal oder zweimal eine Kleinigkeit davon gehört. Und ich denke, es wäre ganz schön, das Ganze mal so in Summe mit euch zu teilen. Nun, meine erste Frage, die ich mir gestellt habe beim Rückblick, war: Wann hat eigentlich mein spirituelles Leben begonnen? Das ist eine gute Frage, weil in die Wiege gelegt wurde mir das sicher nicht, oder vielleicht doch, aber jedenfalls nicht offensichtlich. Ich komme aus einer Ingenieursfamilie, bin Informatiker, wie mein Vater, übrigens auch mein Bruder und meine Schwester. Und ich will nichts über die anderen Verwandten sagen, aber ihr könnt es euch so ungefähr vorstellen. Gut. Ich bin evangelisch getauft, aber Religion hat keine Rolle gespielt in meiner Familie. Ja, und das erste Ereignis, was da gar nicht reinpasst in dieses Familienleben, das war mit 16 Jahren oder 17, genau weiß es nicht mehr. Ich ging damals im Gymnasium zur Schule und ich hatte Prüfungsangst. Und diese Prüfungsangst wurde aber ständig schlimmer. Und das ging dann so weit, dass ich zu Prüfungen kam, also gerade mündliche Prüfungen, dass ich zu mündlichen Prüfungen kam, wo ich eigentlich alles wusste und kein Wort rausgebracht habe. Und diese Angst, die da in mir war, war aber nicht nur bei Prüfungen, sondern im Grunde wurde das immer mehr zu einem Allgemeinphänomen. Das heißt also, ich hatte auch Angst wegzugehen. Ja, also es war schon eine Belastung für mich, mir vorzustellen, ich gehe jetzt weg und fahre mit der Straßenbahn in die Stadt. Schon allein das hat mir Angst gemacht. Habe ich zwar meistens hingekriegt, aber es war eine echte Belastung. Und ja, ich denke, das nennt man Angststörung. Und ich hatte das Glück, ich habe gar nicht lang gesucht. Mein Vater, das muss ich sagen, das kommt also auch in der Familie vor, ja. Und mein Vater kannte das schon auch. Und er hatte hatte irgendwo das autogene Training aufgetan. Und hatte sogar herausgefunden, dass ein praktischer Arzt, der in der Nähe praktiziert, einen Kurs anbietet, so einmal die Woche, 10-mal, und da lernt man das und das soll helfen. Und das habe ich gemacht. Und das autogene Training geht im Prinzip so, also kurz geschildert, man setzt sich bequem hin und dann stellt man sich vor, dass der rechte Arm ganz schwer wird. Das stellt man sich einfach vor. Ne? Man sagt es. Aber man stellt sich's vor, das ist der entscheidende Punkt. Es ist wie eine Visualisierung ein bisschen, ja? Nur, dass man das Gefühl einfach hervorruft. Und die zweite Hauptübung ist, dass man sich vorstellt, dass der rechte Arm warm wird. Und das Erstaunliche ist, wenn man das gelernt hat, wird der Arm tatsächlich schwer und er wird warm. Und man hat auch Messungen gemacht, man weiß also wissenschaftlich, dass es tatsächlich so ist, dass diese Vorstellung dann dazu führt, dass die Muskeln sich entspannen und die Blutgefäße erweitern und dadurch ist besser durchblutet und wärmer. Ja, und das ist aber auch nicht so einfach. Also es hat nicht sofort geklappt. Ne? Ich bin halt da hingegangen und es war ja so eine Gruppensitzung und mein Gott, einer hat dann schon erzählt, dass es geht und weil bei mir ging es nicht. Ist mal nächste Woche wieder hingegangen und so. Ja, aber dann so irgendwie beim dritten oder vierten Mal hat es angefangen zu funktionieren. Und die Idee war, und es gibt da noch ein paar mehr Übungen ähnlicher Art. Und die Idee war, oder die Anleitung war, das regelmäßig zu machen, zum Beispiel dreimal am Tag, das dauert nur so 5 Minuten etwa, dreimal am Tag zu machen. Und dann wird man entspannter und ruhiger auch. Mein Problem war ja die Ruhe. Ich bin natürlich dann, wie es angefangen hat zu funktionieren, natürlich auch gleich auf die Idee gekommen, ja klar, das mache ich natürlich vor der Prüfung nochmal. Was weiß ich, in der Straßenbahn zum Beispiel. Oder wenn ich schon länger in der Schule war, dann einfach nochmal kurz, wir konnten rausgehen, kurz in den Park auf der Bank setzen, nochmal die Übung machen und dann zur Prüfung gehen. Und ja, und es hat eine Weile gedauert, aber man kann sagen, dass innerhalb von einem halben Jahr meine Prüfungsangst auf ein normales Niveau gekommen ist, wo ich dachte, naja gut, ein bisschen Stress macht es jedem. So, ne? Und hat mir dann auch geholfen beim Abi und hat schon beim Abi dann funktioniert. Ne? Dass ich also ein Abi machen konnte, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass jetzt die Angststörung mir die Noten kaputt gemacht hat. Also innerhalb vom halben Jahr war das wirklich deutlich erkennbar. Und interessant ist natürlich heute im Rückblick, das zu betrachten aus Sicht der Lehre von Thay, was da wohl abgegangen ist und warum es gewirkt hat. Und wenn ich das so zusammenlege mit dem, was wir von Thay gelernt haben, dann denke ich mir, der entscheidende Dreh an dieser Übung war halt der, dass ich es geschafft habe, in der Angst mich zu entspannen. Ja? In der schwierigen Situation, also die Angst war da, die ist ja nicht gleich weggegangen, ne? Und ist auch nur ein bisschen schwächer geworden, die war ja nicht weg, ich war ja nicht angstfrei bei der Prüfung. Aber sie ist halt von stark zu wenig geworden. Und dadurch, dass ich mich entspannen konnte. Und dadurch, dass ich mich entspannen konnte, wurde dann im Laufe der Zeit auch sozusagen, was im Unbewussten mitgespeichert ist, mit der Vorprüfungssituation praktisch, wurde immer stressfreier, ne? Da war halt in mir drinnen die Vorstellung, Prüfung, da hat man Angst. Das war halt irgendwie reingekommen in mein Unbewusstes. Das war einfach da, wurde jedes Mal reproduziert vor jeder Prüfung. Und dadurch, dass ich es geschafft habe, in dieser Situation mich zu entspannen, ruhiger zu werden und jedes Mal noch besser, ist sozusagen auch diese Programmierung in mir drin, im Unbewussten, verändert worden, Schritt für Schritt. Beim Abi war es also, wie gesagt, nach meinem Gefühl schon am normalen Niveau. Im Studium ist ständig besser geworden. Und ja, dann habe ich es auch irgendwann aufgehört. Ne? Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich bin eigentlich überdurchschnittlich ruhig, bin auch ein sehr guter Student geworden und habe halt dann diese Fähigkeit halt verwendet, um halt Studium fertig zu machen, gute Noten zu haben, Dissertation zu schreiben und dann für einen Berufsweg. Ne? Dennoch war es ein wichtiger Baustein in meinem spirituellen Weg, ja, diese Erfahrung gemacht zu haben. Der zweite wichtige Punkt war dann, als meine älteste Tochter unterwegs war. Das ist jetzt 27 Jahre her. Und meine Mutter hat mir dann ein Buch über Kindererziehung geschenkt. Mei, und so wie ich halt bin, aber dachte, klar, wenn Kinder unterwegs sind, dann musst du dich halt auch damit beschäftigen. Ne? Also habe ich es gelesen. Ja, hat mich interessiert. Ich habe dann weitergelesen, also psychologisches Interesse ist da entstanden. Ich habe noch viel mehr Bücher über Psychologie gelesen, auch viel reflektiert meine eigene Kindheit, wie ich das erlebt habe. Ja, bin dann so nach einigen Jahren übergegangen, auch religiöse Bücher zu lesen. Zunächst Christentum. Franz von Assisi hatte mich fasziniert. Und ja, später auch Hinduismus. Dann aber sehr schnell auch Buddhismus. Naja, und hängen geblieben bin ich bei den Zen-Meistern. Da waren so Geschichten drin, ich hatte so, wie leicht manche Zen-Meister das Leben verlassen haben, wie sie gemerkt haben, dass das Ende vor der Tür steht. Ja, wie leicht und ja, fast froh und ohne Stress einfach das annehmen konnten, ihr Schicksal. Und es hat mich ganz tief berührt. Wenn ich mich frage, warum mich das so tief berührt hat, dann erinnere ich mich an eine kleine Begebenheit in meiner Kindheit, Da hatte ich irgendwann mal gehört, ich war vielleicht 6 Jahre alt, hatte ich irgendwann mal gehört, bei Elefanten wäre es so, wenn so alte Elefanten merken, dass der Tod kommt, dass sie einfach nicht mehr mit können, auch mit der Herde nicht mehr mithalten können, nicht mehr folgen können, dass sie dann die Herde verlassen und in den Sumpf gehen, um die Herde nicht zu belasten. Und das hatte mich als Kind tief beeindruckt, obwohl es überhaupt keine Relevanz hatte in meinem Leben. Ich war 6 Jahre alt, aber ich habe es nie vergessen gehabt. Ne? Und das war etwas, so ein Same, der gesät wurde, ne? Der ja eben mich tief beeindruckt hat. Ich hatte damals schon als 6-Jähriger gespürt, ja, das ist toll, das ist toll, das ist richtig, das ist gut. Es ist gut, dass er das macht, und habe natürlich ganz klar gesehen, ich könnte das nicht. Und so ist es halt stehen geblieben. Und wie ich dann diese Geschichten gelesen hatte von diesen Zen-Meistern, irgendwie hat sich das verbunden, und da war die Idee da, bah, super, das will ich auch können. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, ja, eigenwillige Motivation, mei, aber so war es halt. Ne? Und ich meine, ich komme zwar aus einer Familie, in der das Intellektuelle sehr hoch geschätzt wird, aber irgendwo weiß ich auch, sag mal, diese Erfahrung mit dieser Angststörung hatte mir schon gezeigt, dass es eben auch Dinge in mir gibt, die anders funktionieren, die nicht, die unwillkürlich sind, ja, die man, die unabhängig von meinem Willen funktionieren und die ein Eigenleben haben, und dass es wichtig ist, sich darum gut zu kümmern. Das hatte ich damals gelernt. Ich muss mich auch gut darum kümmern. Und an dieser Stelle habe ich das nie intellektuell hinterfragt, was ich tue. Mein Herz hat gesagt, so, das will ich auch können, so will ich werden. Und ich bin zu Nakagawa Roshi gegangen. Der war damals in Schwabing in der Adalbertstraße. Heute ist er in Eisenbuch bei Neuötting. Und habe angefangen, Zen zu praktizieren. Später habe ich Kuwahara-Sensei gelernt. Das ist auch ein japanischer Zen-Meister, der einen Schwerpunkt allerdings auf Kalligrafie legt. Der war damals beim Ostbahnhof. Heute ist er in Regensburg. Macht weiter viel Kalligrafie. Und habe dort weitergelernt. Ja, und das war eine sehr gute Zeit. Ich hatte dann Mitte der 90er Jahre so den Eindruck, ah ja, jetzt kann ich alleine gehen. Bin dann einige Jahre alleine gegangen, ohne Lehrer. Habe in Ebersberg eine Gruppe mitgegründet. Allerdings eine multireligiöse Gruppe. Was seine Vor- und Nachteile hat. Gut, habe das dort gegründet. Und ja, und der nächste große Schritt in meinem Weg war dann, wie ich 2001 bei einem DBU-Kongress Karl Schmid kennengelernt hatte. Er hat einen Vortrag gehalten, hat auch erzählt von seinen Erlebnissen in der Wüste. Und das fand ich einfach toll. Weil eine Schwierigkeit mit, das muss man schon sagen, mit meinen japanischen Lehrern waren schon deren Deutschkenntnisse. Es war immer wieder die Frage, wenn ich etwas nicht verstanden habe, woran liegt das jetzt eigentlich? Ja? Dass dieser grammatikalisch inkorrekte Satz zu mir falsch repariert wurde oder dass ich es halt einfach nicht verstehe? Ja? Muss man schon mal so offen sagen. Also das war eine ständige Schwierigkeit. Und wie ich dann den Karl Schmid gesehen habe, und wie schön und erfüllt er von der Zeit in der Wüste gesprochen hat, von seinen Erlebnissen, von seiner Sichtweise, das Gefühl hatte, ja, das ist auch ein guter Lehrer. Und er kann Deutsch. Und das war einfach, ja, das war für mich ein Neuanfang. Und ich habe gesagt, so, und jetzt, das schaue ich mir genauer an. War dann auf einem Retreat im Intersein-Zentrum und später in der Münchner Gruppe, in der Riesenfeldstraße. Habe die Sangha sofort als sehr angenehm, sehr hilfreich empfunden, habe sehr bedauert, so lange ohne große, starke Sangha gewesen zu sein. Ja, und habe mich von Anfang an wohl gefühlt. Und Karl hat mir eigentlich erst den Weg zur Thai gezeigt. Karl hat mir erst gezeigt, wie tief die Lehre von Thay ist. Das war mir vorher nicht klar. Ich hatte schon ein Buch irgendwann mal gelesen, aber mein Gott, ich hatte 30, 40 Bücher gelesen und eines war halt auch von Thay oder zwei. Und das hatte mich nicht so angesprochen damals, ja, sozusagen als junger Mann mit Mitte 30. Gut, und Karl hat mir den Weg gezeigt. Parallel dazu habe ich im Beruf Karriere gemacht. Ich war in einer kleinen Firma, eigentlich in einem Start-up dann in München, das sehr schnell sehr groß geworden ist. Ich bin aufgestiegen und aufgestiegen und aufgestiegen und am Schluss war ich dann Vorstand. Und dann habe ich mitgekriegt, dass das anders ist, als ich mir es vorgestellt habe. Ich habe früher gedacht, ja, dann habe ich mehr Freiheiten. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich hatte die ganzen Jahre, war es so, also es war schon eine eigentümergeführte Firma, das heißt, der sogenannte Vorstandssprecher war mein Chef in jeder Beziehung, weil er hat die Mehrheit der Aktien. Und damit war er natürlich über allem drüber. Der Aufsichtsrat war eigentlich sein Beratergremium. Ne? Gut, aber für mich natürlich wieder Vorgesetzter, weil ich war ja nur Vorstand. Gut, und jahrelang war es so in der Firma, dass die Unternehmenskulturen ein bisschen auseinandergedriftet sind. Also insbesondere, was den Führungsstil betraf. Und mein Chef und mit seinen Beratern da im Aufsichtsrat wollte immer mehr, ich sage jetzt mal, die schöne neue Arbeitswelt einführen mit viel Druck, auch viel finanziellen Anreizen. Es gab auch viel zu verdienen, aber auch viel Druck. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie es auf einmal wichtig wird, dass ich dieses System verkörpere. 10 Jahre lang oder fast 13 Jahre lang war es kein Problem, dass ich die Entwicklung, die ich immer geleitet habe, ganz anders geführt habe. Ich habe einfach viele junge Ingenieure gesehen, die unheimlich gern tolle Programme schreiben. Und im Grunde, man musste das Ganze nur strukturieren, ja, ein bisschen organisieren und schauen, dass die Leute Arbeit haben, mit denen sie sich wohlfühlen. Und dann kommen Ergebnisse zusammen ohne Ende. Und das hat praktisch 10, 13 Jahre lang wunderbar funktioniert. Hab natürlich gesehen, dass Vertrieb ganz anders geführt wurde, aber auch die große Beratertruppe, die noch größer war. Und so wurde praktisch die Entwicklung immer mehr zum Außenseiter und auch ich zum Außenseiter. Und wie dann im Jahr 2000 kam die Firma dann durch Veränderungen am Markt in gewisse Schwierigkeiten und da konnte dann mein Chef das nicht mehr hinnehmen, dass ich es so anders mache, als er es für richtig hält. Und naja, es entstand ein sehr starker Druck. Ich habe es als Mobbing empfunden, obwohl es eigentlich ja nicht das Ziel war, mich rauszudrängen, sondern das Ziel war damals, dass ich mich ändere. Das muss man schon sehen. Aber es war natürlich eine sehr unangenehme Zeit und ich habe mich dann entschlossen, die Firma zu verlassen. Habe mich selbstständig gemacht, in der Branche dann. Ne? Und in dieser Phase, ich habe ja immer meditiert, und in dieser Phase gab es dann eine Zeit, da saß ich und meditierte und auf einmal begann eine Geschichte sich zu entwickeln, wie ein Tagtraum. Und das kam immer wieder. Und das waren so Geschichten, die eigentlich immer damit zu tun hatten, dass mir großes Unrecht widerfährt, in irgendeiner der vielen Varianten. Und ich habe meistens reagiert, indem ich Rachepläne geschmiedet habe. Ne? Es kam dann also auch furchtbare Ereignisse, furchtbare Rache. Und ich habe mir immer gedacht, da musst du dich mehr konzentrieren und ja, und versuchte anfangs sozusagen die Geschichten wegzudrücken, ja, und durch Konzentration zu beenden. Und das ging nicht. Das war so stark, das ging einfach nicht. Und nach einiger Zeit habe ich mich dann entschieden, dem einfach zuzuschauen. Ne? Das heißt, es war dann da einerseits ein Tagtraum, auf der anderen Seite aber doch ein Geist, der das in gewissem Sinn beobachtet hat und gesagt hat, was ist heute für eine Geschichte dran? Ja, was passiert? Und wie fühle ich mich dabei? Ne? Ja, und dann war die ganze Meditation sozusagen ein Tagtraum. Ne? Gut, irgendwann war die Zeit über, beendet, ne? Oder der Traum war vorher aus. Ne? Und das ging einige Zeit so. Natürlich habe ich mir dann auch meine Gedanken gemacht, ja, woher das kommt. Natürlich auch gedacht über Rachegeschichten, wie man sie ja alle kennt. Ich meine, in Western hat man natürlich gesehen, man hat Nibelungensage gelesen und so. Ja, man, so Dinge sind schon verankert in unserer Kultur, aber auch ein bisschen nachgedacht so und gesagt, ja, komisch, dass das so stark ist. Ne? Habe mir natürlich auch gedacht, nachträglich auch manchmal, ja, wie hätte die Geschichte eigentlich besser laufen können. Ne? Man dachte, ja, eigentlich... Ich hatte ja genug gelernt. So kann es ja nicht gehen. Ne? Irgendwo muss ich die Kurve kratzen und verzeihen können. Ne? Nur so kann es gut ausgehen. Ja, und irgendwann kamen dann Tagträume, wo ich verzeihen konnte. Und das Ende war angenehmer. Dann kamen wieder andere. Aber es kamen immer mehr solche, wo ich verzeihen konnte. Und irgendwann hat es aufgehört. Und für mich ist die wichtigste Lehre, ich meine, was passiert ist, könnt ihr euch vorstellen, das war einfach dieses eine Jahr, das ich einfach mich ja als traumatisierend empfunden habe, dem ich mich rausgedrängt gefühlt habe, das als unglaublich ungerecht empfunden habe. Ich habe immerhin 13 Jahre mein ganzes Herz da reingesteckt und großen Anteil an dem großen Erfolg gehabt. Ja, und das war eben noch nicht verarbeitet. Allerdings nach dem halben Jahr war es dann, ne? Das war sehr wichtig. Und das Erstaunliche daran war, es hat geklappt, ohne dass ich es verstanden habe, um was es eigentlich geht. Denn ich habe in dieser Phase, in der diese Tagträume waren, in der Meditation, nicht verstanden, welchen Bezug es zu meinem wirklichen Leben hatte. Das war nicht. Das kam mir erst später, wie es vorbei war. Irgendwann habe ich mir gedacht, ja, hat es damit zu tun? Ist ja schon komisch. Dass ich meine, ich meditiere jetzt seit 20 Jahren oder damals 15. Und jetzt passiert das. Ne? Es muss ja eigentlich einen Grund geben. Und erst nachher ist mir das klar geworden. Und das finde ich also erstaunlich, dass das eben funktioniert hat. Dieses schwierige Gefühl halten, ja? Dabei bleiben, es ertragen. Und ich habe ja immer weiter geatmet. Ne? Ja? Immer weiter geatmet. In der Meditation das Ganze hingenommen, angenommen, erlebt. Und es ist immer besser geworden. Und irgendwann war es eben vorbei. War es fertig. Ohne, dass ich verstanden habe, worum es geht. Ja? Das ist also eine interessante Geschichte. Ja, es war natürlich auch sehr schön fürs praktische Leben. Ich bin ja in der Branche geblieben. Und irgendwann hieß es in einer neuen Firma, ja, wir wollen kooperieren mit dieser Firma in München. Du kennst sie doch, ne? Und dann musste ich zu meinem neuen Chef und eine Kooperation einfädeln. Musste ich zu meinem alten Chef gehen, ja, und eine Kooperation einfädeln mit der Firma, wo ich dann freiberuflich viel gearbeitet habe. Und ja, und das war ganz interessant, das zu erleben. Für mich war es eigentlich relativ einfach. Natürlich habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, wie wird das werden, was wird er sagen. Aber es war dadurch dann doch nicht so schwer, weil ich eben meine Ressentiments überwunden hatte, weil ich es verarbeitet hatte, konnte ich ihm eben ganz natürlich begegnen und habe ihn gesehen, in welcher Anspannung er der Situation begegnet ist und wie froh er war eigentlich, weil wir haben, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde haben wir einfach nur praktisch ausgetauscht, weil wir waren sehr eng. Also ich habe auch alle über seine Kinder viel gewusst und er über meine. Und wir haben uns einfach ausgetauscht über das Familienleben und was so in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, ich sag mal sehr lange. Und dann, dann war es gut für ihn. Dann hat er gesagt, ja, und die Kooperation machst du dann mit dem und dem. Null Problemo, ne? Das war ein Satz, das hat gereicht, ne? Aber es war wichtig. Es hätte nicht funktioniert ohne seinen Segen. Ja, das war ganz, ganz interessant und ganz schön, dass sowas eben doch schwere Wirkungen haben kann, die aber mit den Methoden, die wir von Thay gelernt haben, gut zu bewältigen sind. Aber Zeit kosten können. Ja, im Jahr 2005 habe ich dann nochmal eine größere Wendung gemacht. Aus verschiedenen Gründen, das muss man jetzt nicht so genau erklären, ist mir im Jahr 2005 eigentlich klar geworden, dass ich in diesen vielen Jahren vor allem natürlich mit der ersten Firma eigentlich so viel Geld verdient hatte, dass es nicht wirklich notwendig ist, zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und ich meine, es ist nicht so viel, dass man sagt, ja, das reicht sicher, ne? Aber ich war ja gewohnt, Risiken einzugehen. Seit dem 17. Lebensjahr hatte ich nicht mehr viel Angst und war auch vorher große Risiken immer wieder eingegangen. Und habe mir gedacht, weil das probiere ich jetzt. Und die Praxis wird mir helfen, wenn das Geld aus ist, dann habe ich halt keins mehr. Gut, und habe also dann 2005 mich entschieden, sagen, na, ich suche mir jetzt was Neues. Ich will meinen ganzen. Es war auch dann die Überlegung, was ist jetzt wichtiger? Ich meine, es war ja klar, dass es noch den zweiten Weg gibt. Ich kann meine Zeit ganz und gar in den Buddhismus stecken, Buddhismus verbreiten, Menschen helfen, die den Weg des Buddha gehen. Und es war auch so eine Abwägung. Ich habe überlegt, ja, wer kann das? Wer kann das? Wer ist in dieser Position? Das ist eigentlich ein besonderes Geschenk, das tun zu können. Und es war ja eher ein Herzensanliegen. Nicht, dass mir die Informatik nicht auch ein Herzensanliegen ist. Das ist mir auch. Aber es gibt so viele andere, die das wollen. Es gibt so viele, die sich gefreut haben, die sich beworben haben auf meinen Job. Klar, natürlich wollten sie das auch. Ne? Da gab es genügend, die gemeint haben, den wollen sie jetzt, den Job. Ne? Mit der Ausstattung, das gefällt ihnen. Klar, ne? Es gibt genügend andere, aber wo es vielleicht zu wenig andere gibt, ist genau dieses Thema, was ich gefunden habe, den Weg des Buddha hier. Und mehr Liebe und Verstehen in diesem Land, weil uns fehlt es nicht an Wohlstand, muss man so rumzudrehen. Ne? Natürlich habe ich die Arbeit immer im gesellschaftlichen Kontext gesehen und immer gesehen, ja, wir tun etwas für den Wohlstand in diesem Lande, auch in dieser Firma und ich ganz konkret mit dem, was ich tue. Aber was die Frage ist, was braucht das Land dringender? Mehr Wohlstand oder mehr Liebe und Verstehen? Ich habe mich entschieden für Liebe und Verstehen. Gut, das war 2005. Und 2006 wurde ich vorgeschlagen, die Vorsitzende der GAL zu werden. Und habe das nach sehr kurzer Überlegung angenommen. Und bin dann gewählt worden und bin seither Vorsitzender. Der GAL. Ich möchte noch ein bisschen einen Aspekt meiner Praxis gerade in den letzten Jahren mit euch teilen. Und das ist ein vom Wort her ein bisschen sperriges, aber ich denke sehr, sehr wichtiges Thema. Und das ist das Thema der Nicht-Dualität. Man kann auch sagen, mittlerer Weg. Und da gibt es sehr viel Missverständnisse und auch sehr viel philosophische Überlegungen, aber es ist in der Tat eine ganz wichtige Praxis. Ich zitiere vielleicht einmal vom dritten Patriarchen aus dem Shinjin Mei, wie er das mal dargestellt hat. Er sagt, verweile nicht in dualistischen Anschauungen, vermeide absolut ihnen zu folgen. Existiert nur auch wenig richtig und falsch, dann wird der Geist in Verwirrung verloren. Es gibt viele ähnliche Aussagen in der Richtung, die eben Gegensätze verwerfen und sagen, die gibt es gar nicht, ja, in irgendeiner Form, werden sie negiert. Und Nicht-Dualität bedeutet ja auch wörtlich übersetzt Nicht-Zweiheit. Es geht also um Gegensätze. Es geht um Gegensätze wie links und rechts, hell und dunkel, warm und kalt. Nun, und die Vorstellung, dass es die Gegensätze nicht gibt, ist natürlich eine irrige Ansicht. Und dass man sie nicht wahrnehmen soll, auch. Es widerspricht völlig dem gesunden Menschenverstand. Und Thay gibt sich auch immer große Mühe, uns zu erklären, dass diese Gegensätze voneinander abhängig sind. Zum Beispiel links und rechts. Dann bringt er den Stift und sagt, da ist das linke Ende, da ist das rechte Ende. Stellt euch vor, wir wollen das linke Ende nicht mehr. Wir lieben das rechte und das linke, das wollen wir nicht. Wir schneiden es einfach ab. Und was passiert? Der Stift ist kürzer, aber es gibt trotzdem wieder ein linkes Ende und ein rechtes Ende. Ja? Oder stellen wir uns vor, in der ganzen Welt, alles wäre 0 Grad warm. Alles. Das Wasser, die Luft, die Erde. jedes Lebewesen, alles. Ja, dann wäre aber nicht nur warm verschwunden aus dieser Welt, sondern auch kalt. Die Begriffe machen überhaupt keinen Sinn mehr. Auch das Wort, selbst das Wort Temperatur macht keinen Sinn mehr. Die Wörter gibt es nicht mehr. Auch 0 Grad macht keinen Sinn mehr. Es gibt das einfach nicht, diese Eigenschaft. Also natürlich gibt es die Gegensätze. Aber es geht darum, wie wir mit ihnen richtig umgehen. Und spannend, und ich will ja hier nicht philosophieren, und spannend wird es eben, wenn wir uns mit den Gegensätzen, insbesondere mit richtig und falsch beschäftigen. Ja, die kommen uns in ganz vielen Varianten immer wieder unter. Richtig und falsch, gut und böse, oder du hast recht oder du hast Unrecht. Ja, das sind ja so typische Dinge, die uns im täglichen Leben beschäftigen. Wir denken über irgendeine Sache nach, entscheiden, das ist der beste Weg. Und in dem Augenblick ist uns noch klar, dass es schon Argumente dafür und dagegen gibt. Aber im nächsten Augenblick entscheiden wir uns und sagen, es ist besser, wenn ich so mache. Das ist noch nicht falsch. Aber dann sagen wir, das ist der richtige Weg. Und dann wird schon kritisch. So, und dann kommen wir anderer. Und der andere, der hat andere Erfahrungen. Der andere hat vielleicht auch andere Interessen, andere Werte. Schaut sich dieselbe Situation an und kommt zur Entscheidung, ach, so ist es besser. Was noch nicht schlimm ist. Aber dann sagt er, so ist es richtig. Ja, und dann können wir trefflich streiten über richtig und falsch. Und ob wir jetzt eine dualistische Position einnehmen oder nicht, das sehen wir an so Formulierungen. Also so typische, wenn es dann zum Streit kommt, dann sind so typische dualistische Formulierungen wie, das kann man doch nicht machen. Oder, unter Brüdern geht sowas nicht. Ja? Oder, wie Frau Merkel sagt, unter Freunden geht das gar nicht. Ja? Und diese Aussagen sind, wenn wir es uns genau anschauen, sind Festungen. Wenn ich sage, unter Freunden geht das gar nicht. Und dann sagt der andere, aber schau mal, ich habe das Problem und jenes und diese Einschränkung. Verstehst du, ich kann nicht anders. Und was bleibt dann von dem vorigen Satz? Aber unter Freunden geht das gar nicht. Ja, da ist kein Raum, da ist kein Spielraum für Kompromisse. Da ist kein Spielraum für Verständnis. Das ist einfach eine Festung. Und eine Verständigung zwischen den Zweien ist nur möglich, wenn man die dualistische Position wieder verlässt. Wenn man diese Festung unter Freunden geht das gar nicht verlässt und ein Aber zulässt. Okay, aber wenn das so und so ist, gut, dann kann man eine Ausnahme machen. Vorher ist kein Verständnis möglich. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, diese Formulierungen zu hinterschauen. Uns zu fragen, wenn wir in Schwierigkeiten kommen mit eben Geschwistern, mit Freunden. Freundschaften können dann sowas zerbrechen. Und ich sage das, und das ist mir deswegen auch so wichtig, weil ich denke, es ist viel gefährlicher als Emotionen. Wenn mal Emotionen hochkochen und die Fetzen fliegen, das kann am nächsten Tag alles völlig verraucht sein und völlig vergessen sein. Aber so eine Position unter Partnern geht das gar nicht. Die bleibt bestehen. Die hat die Tendenz wie eine Festung, Tage, Monate, Jahre festzustehen und verhindert jegliche Annäherung. Wir müssten aus der Festung rauskommen oder gar nicht reinkommen. Ja? Und was hilft uns dabei? Es geht darum, eben dieses Schwarz-Weiß-Denken aufzugeben. Das ist auch eine mögliche Übersetzung für Nicht-Dualität. Ich suche ja immer nach schönen deutschen Wörtern. Ne? Schwarz-Weiß-Denken aufzugeben und die Graustufen zu sehen. Wieder zurückzukommen, vielleicht in die Phase, wo wir das uns erstmals überlegt haben und zu sehen, naja, es gibt schon Argumente für die eine Position und Argumente für die andere Position. Ja, dann ist die Lage ja völlig anders. dann sehen wir ja, dann können wir ja das uns anschauen und können und das hinterfragen und verstehen dann auch immer. Der andere, ja gut, der hat halt die Angst, drum bewertet er diesen Aspekt so hoch und deswegen fällt für ihn mein Weg aus, weil das bei ihm Angst auslöst. Ja? Ich sage zwar, die Angst ist unberechtigt, aber er kriegt Angst. Und dann beginnt eben Verständnis, Verständigung und Kompromissbereitschaft. Und ganz praktisch durfte ich das in der Bauphase gut üben. Ich habe also ein Haus gebaut, 2005 bis 2006. Und mein Architekt und Bauleiter war ein Zen-Praktizierender von früher. War gut. Und wenn es dann Zoff gab auf der Baustelle, dann hat er es sich angehört. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, Thomas, da gibt's jetzt einen Interessenskonflikt. Ein Interessenskonflikt. Ein Zauberwort. Ein Zauberwort. Die Emotionen sind immer gleich wieder runtergekocht. Aha. Ich meine jetzt, ins Detail will ich nicht gehen, das wird kompliziert. Aber im Grunde hat er gesagt, schau, du willst natürlich maximale Leistung und minimales Geld, maximale Qualität. Und der Handwerker will natürlich möglichst wenig Zeit investieren und möglichst viel Geld. Gut, natürlich waren es immer dann detaillierte Dinge. Also mir ist eins dann eingefallen, das hatte ich ganz vergessen. Ganz einfaches, lustige, ja, lustig war es natürlich nicht. Es war halt, es hat sich danach herausgestellt, die Fensterbretter waren montiert und in einem Fensterbrett waren mehrere Flecken. Einfach hässliche Flecken und die waren halt nicht abzuwischen. Ja, weiter hat er gesagt. Und ich meine, normalerweise, man kann sich darüber sowas furchtbar streiten und aufregen. Er hat gesagt, oh, da liegt jetzt ein Interessenskonflikt vor. Das ist ein Mangel und du kannst jetzt verlangen, dass er das Fensterbrett austauscht. Aber du kannst natürlich auch eine Preisminderung aushandeln. Ja? So, und dann hat er mich halt beraten, was in dieser Situation günstiger ist. In der war es natürlich ganz klar, das war ein großes, langes, breites Fensterbrett vorgesehen für schöne Blumen. Ihr wisst ja, dass ich Blumen liebe. Und er hat gesagt, schau mal, wenn da auch nur 5 Blumen stehen auf diesem Fenster, niemand sieht die Flecken mehr. Ich meine, jetzt natürlich, ja, jetzt schaut es schlimm aus, ja, wenn das offen ist. Ja, komm, das kostet ihn so und so viel Geld, das Fensterbrett auszutauschen, da verhandelt man einen Preisnachlass. Nun gab es einen Preisnachlass. Und an anderer Stelle, was für sich, hat sich ein Handwerker aufgeregt, dass irgendwelche Vorarbeiten nicht korrekt gemacht wären, ja, und deswegen kann er seine Arbeit nicht machen. Ja, und dann sagt er, ja gut, schau mal, der will sich jetzt aus der Gewährleistung rauswinden. Ja? Ja, und dann haben wir halt drüber geredet, was ist mir wichtig, was ist ihm wichtig, wo gibt's Wege, ne? Und manchmal hat er dann gesagt, na du, das kannst du nicht machen. Wenn da nachher was ist nach 2 Jahren, das kostet ein Heidengeld. Und dann hat man halt akzeptiert in der Situation, dass halt irgendwelche Mehrarbeiten abgerechnet wurden. Ne? Das war ja dann der Trick. Ne? Dann musste ich halt mehr zahlen, als vereinbart war, weil halt die Baustelle nicht den Zustand aufgewiesen hat, den der Handwerker erwarten konnte für seine Arbeit. Ne? Das nimmt er ja dann hin für einen Aufpreis. Ne? Gut, also hat man halt das akzeptiert. Wichtig war in der ganzen Situation, dass immer mit dem, in dem Moment, wo er gesagt hat, oh, da liegt ein Interessenskonflikt da, da war kein richtig und kein falsch mehr und kein Streiten, keine Emotionen, sondern da wurde nur mehr die Lage analysiert und einfach Kompromisswege ausgelotet und abgeglichen, ne? Weil der beste Kompromiss ist ja der, wo der andere was hergeben muss, was ihm nicht wichtig ist, aber mir wichtig ist. Dann habe ich viel und er verliert wenig. Und wenn ich dafür etwas hergeben muss, was mir nicht wichtig ist und worüber er sich sehr freut, das ist der beste Kompromiss. Da haben wir nämlich beide gewonnen. Win-win-Situation. Ja, und es war ganz schön, das in der Praxis zu erleben, in der Bauphase. Und ich habe das dann aber als Blaupause genommen und habe dann angefangen, sage ich mal, alle Schwierigkeiten und Konflikte, mit denen ich zu tun hatte, zu versuchen, unter diesem Gesichtswinkel zu sehen und aufzulösen. Das dauert natürlich eine Weile. Es kommen ja auch immer wieder neue hinzu. Aber es war eine sehr produktive und hilfreiche Zeit, die dazu geführt hat, dass eben viele Spannungen abgebaut wurden, Beziehungen wieder aufgebaut wurden, dass eben innerer Frieden einkehren konnte, dass weniger hässliche Emotionen hochgekocht sind. Und und ich kann nur sagen, das war eine ganz, ganz wichtige Phase, und ich sehe das heute noch als eine meiner wichtigsten Übungen an, immer wieder mit diesen Augen auf die Schwierigkeiten zu schauen, die auf mich zukommen. Manchmal neigen wir dazu, zu sagen, ja, aber wieso soll ich mir Gedanken machen über den anderen? Wieso soll ich Verständnis aufbringen? Der andere hat ja nichts dafür getan. Ja? Soll der doch mal was tun? Ja? Der hat es ja gar nicht verdient. Hat es ja gar nicht verdient, dass ich Verständnis habe für ihn. Ja? Klar, das sind die Gedanken, die mich festhalten in der dualistischen Festung von ich habe Recht und er hat Unrecht. Aber wozu führt es? Es führt zu Vereinsamung, es führt zu Getrenntsein, zu Abtrennung, es führt zu Streit, es ist sogar noch schlimmer. Es ist eigentlich, wenn wir so eine ablehnende Position aufhalten, ist es wie, das ist wie ein kleines Feuer, was so wie ein Schwelbrand, ja? Es ist wie so eine Krankheit, die in uns drin ist und die ganze Zeit da ist, wenn wir jemanden ablehnen, wenn wir auf etwas Böses sind, auf jemanden noch böse sind. Ja? Das auch, ich sage im Deutschen, ich bin ihm deswegen böse, heute noch. Ja, dann bin ich ja böse. Ja, es ist so. Genau, ich pflege ein Stück Bösheit oder Boshaftigkeit in mir. Und das ist in mir drin und die ganze Zeit wirkt es. Es vergiftet meine Seele, die ganze Zeit, solange ich das nachtrage. Erst wenn ich aus dieser Position rauskommen kann, in eine verständnisvolle Position und verzeihen kann, erst dann ist das in mir geheilt. Ob es dann wirklich zur Versöhnung kommt, ist noch die Frage. Aber wenn sie mir geheilt ist, geht es schon mal besser. Ja? Und dieses ganze nicht-duale Denken, also Dualismus oder nicht-dualistisches Denken, hat natürlich auch eine gesellschaftliche Komponente. Und ich habe fast den Eindruck, dass unsere Welt in den letzten 10, 20 Jahren eher dualistischer geworden ist. Und dieses dualistische Denken, wenn es in großem Maßstab stattfindet, kann ja furchtbare Verwüstungen anrichten. Und wir sehen das heute, sehen wir das ja, wenn wir Nachrichten hören oder uns die Welt anschauen. Ja? Immer wieder malen sich Leute aus, wie eine ideale Welt aussieht. Dann schauen sie, dann werben sie dafür. Und dann schauen sie, wer mitmacht, wer sich dagegen stellt oder wer da ins Bild nicht reinpasst. Und dann geht der Kampf los. Ja? Weil es gibt ja Menschen, die ideale Welt verhindern. Furchtbar. Ja? Kann man kämpfen. Muss man kämpfen. Und das erleben wir in Reinkultur, denke ich, bei den ISIS in Syrien und in Irak. Aber letztlich ist bei diesen ganzen heftigen Streitereien, die so lange anhalten, ist der Nährboden, wenn wir tiefer schauen, immer diese dualistische Haltung, diese Festungsmentalität. Das geht nicht. Ja? Da wird der andere dann zum Feind. Und genau darum geht's, dass das nie und nimmer passiert. Und wenn wir das üben wollen, können wir das natürlich, es ist ja immer, wir können natürlich anfangen bei einem schwierigen Konflikt, in dem wir schon lange stehen, aber ich bin immer dafür, das lieber mit Dingen zu üben, die uns nicht so nahe gehen. Wer zum Beispiel politisch interessiert ist, kann versuchen, nicht-dualistisches Denken anzuwenden auf Konflikte, die gerade im Moment aktuell sind. Und kann versuchen, das zu verstehen. Was für sich in der Ukraine ist, das ist ein schönes Beispiel. Ne? Kann versuchen, das mal nicht dualistisch zu verstehen. Oder auch die Situation im Nahen Osten. Zum Beispiel jetzt die ISIS. Ja? Nicht dualistisch zu verstehen. Das ist eine schöne Übung, weil sie uns nicht so direkt angeht. Ne? Aber da sozusagen Denkmodelle zu entwickeln. Ne? Verständnis zu üben. Oder einfach Geschichten, die man hört von anderen. Konflikte, die es gibt in der Familie nebenan. Ja, bei der Freundin zu Hause. Ja, nicht mit der Freundin, das ist schwieriger. Aber erstmal das andere, ne? Ja, ein bisschen üben. Das nicht dualistisch zu sehen. Wie oft tappen wir in die Falle? Zwei streiten sich. Wir wollen helfen. Das ist auch noch ein schönes Beispiel. Also zwei streiten sich und wir wollen helfen. Ich behaupte, das kann man auch dualistisch und nicht dualistisch machen. Also dualistisches Helfen sieht so aus. Man sieht die zwei streiten, erkennt nach einiger Zeit, das ist der Täter, das ist das Opfer, schlägt sich auf die Seite des Opfers, findet sich schnell mitten in einem Gemetzel und bekommt dann schnell eine neue Rolle. Täter oder selber Opfer. Oder man kann nicht dualistisch helfen, indem man eben Verständnis gewinnt für beide Seiten und mit diesem Verständnis sich Wege überlegt, die eben diesen Konflikt mildern, die den beiden helfen, rauszukommen aus dem Konflikt. Und das ist nicht parteiisch. Und das ist auch ein wichtiges Wort. Nicht dualistisch heißt nicht parteiergreifend. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch Thay zitieren in seinem Gedicht Empfehlung. Ich meine, der Vietnamkrieg war natürlich auch eine wunderbare, war natürlich auch eine wesentliche Basis des Vietnamkriegs, war natürlich dualistisches Denken. Das ist ganz offensichtlich. Und Thay war es sehr wichtig, dass er und seine Schule für Sozial, für jugendliche Sozialhelfer, dass sie immer in der nicht-dualistischen Sicht bleiben und nicht-dualistisch Hilfe leisten in dieser schwierigen Lage. Und das war extrem schwierig dadurch geworden, dass sie selber ja viel mit Gewalt bedroht wurden. Wenn natürlich jetzt die eine Seite Gewalt ausübt gegen den nicht-dualistisch Helfenden, ist es sehr schwer, nicht-dualistisch zu bleiben. Das ist ganz klar. Das ist eine Riesenherausforderung. Thay hat sie angenommen, hat ein Gedicht geschrieben, um seinen Freunden aus dieser Schule zu helfen. Und er schreibt, versprich mir heute, während die Sonne hoch am Himmel steht, wenn sie dich zu Boden schmettern mit einem Berg aus Hass und Gewalt. Versprich mir nicht zu vergessen, Bruder, der Mensch ist nicht unser Feind.